Klausen.
Ein Podcast von Johann Hinrich Klausen über Kultur und Religion.
RevLab.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Draußen mit Klausen. Heute gehen wir in Gedanken durch eine Straße, eine besondere Straße, die aber auch typisch ist. Eine Straße, die in Hamburg sich befindet, die aber auch in vielen anderen deutschen Städten sein könnte, mit einer Geschichte, die hier ganz spezifisch ist und doch eben viele Vergleichbarkeiten in anderen Städten Deutschlands hat. Es ist der Neue Wall, eine der teuersten Straßen Hamburgs, ein Luxusgeschäft neben dem anderen. Doch wem haben diese Geschäfte und diese Häuser eigentlich früher gehört? Während der NS-Diktatur wurden hier viele jüdische Menschen um ihr Eigentum gebracht. Und nun hat ein Projekt der Evangelischen Akademie der Nordkirche diese Geschichte erforscht. Haus für Haus. Warum und wie sie das getan hat, erzählt mir jetzt gleich Jörg Herrmann, der Akademiedirektor. Ein Stück Hamburger Lokalgeschichte, das beispielhaft ist, doch für ganz Deutschland. Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Ja, ich freue mich auch, hier zu sein.
Wir beide kennen uns schon ewig lange. Insofern, das müssen wir jetzt nicht ausführen, das würde zu lange führen. Wir kennen uns schon lange. Nun bin ich aber bei dir und stelle fest, du hast etwas gemacht in meiner Abwesenheit, wovon ich nicht wusste. Und nun, das können leider unsere Zuhörerinnen und Hörer nicht sehen, sind wir an einem großen Tisch, der voll ist mit Zeitungsartikeln, Briefkopien und eben einer Stadtkarte oder einer Straßenkarte, dem Neuen Wall. Erzähl doch einmal, was ist das eigentlich für ein Projekt? Wie kommt eine evangelische Akademie dazu, die Geschichte einer besonderen Straße zu erforschen?
Ja, das hat zu tun mit Gesprächen, die ich mit einem Filmemacher und Künstler geführt habe, der inzwischen verstorben ist, Jens Huckeriede. Der hatte mich hingewiesen auf eine interessante Dissertation des Historikers Franz Frank Bajor.
Das ist ja ein bekannter Zeitgeschichtler.
Richtig. Und die Dissertation von 1997, die heißt Arisierung in Hamburg. Und wenn man dieses Buch liest, dann kann man feststellen, dass Frank Bajor in der schon in den 20er Jahren sehr prominenten Einkaufsstraße Neuer Wall, die nur 580 Meter lang ist, allein über 40 jüdische Geschäfte und Unternehmungen auflistet, die 38, 39 alle, wie man das damals nannte, arisiert worden sind, enteignet worden sind.
Und enteignet oder zwangsverkauft?
Zwangsverkauft, so, ja, im Grunde zwangsverkauft, genau. Und wenn man das habe ich dann so wahrgenommen und dachte mir, das ist eigentlich eine gute Möglichkeit, um am Beispiel dieser Straße einmal diese Vorgänge zum Gegenstand öffentlicher Erinnerungskultur zu machen, sie vertieft zu recherchieren und dann mit verschiedenen Medien, einem Büchlein, einer Website, einem Audioguide und ganz vielleicht auch noch einigen Tafeln im öffentlichen Raum eben öffentlich zugänglich zu machen, die Auseinandersetzung mit diesem Abschnitt der NS-Vergangenheit. Ich hatte den Eindruck, Hamburg hat eigentlich dieses Thema bisher noch nicht wirklich bearbeitet. Da fehlt etwas in der Auseinandersetzung der Hansestadt mit ihrer NS-Vergangenheit.
Erinnerungskultur, Gedenkarbeit ist jetzt ein Schwerpunkt jetzt der Evangelischen Akademie der Nordkirche. Da macht ihr ganz viel. Und nicht nur ihr, sondern auch andere Akteure der Evangelischen Kirche hier in Hamburg und Schleswig-Holstein. Viel ist aber natürlich, läuft an den außerhalb der Stadt gelegenen großen Gedenkorten. Also das Konzentrationslager Neuengamme. Dann gibt es in der Stadt natürlich Stolpersteine, klar, und natürlich auch einige Orte, die sind besonders hervorgehoben. Aber dass es einem so richtig nahe rückt, dass man mal selber nachvollzieht, wie ist es denn tatsächlich in einer der zentralen Einkaufsstraßen gleich an der Alster, das hat es so noch nicht gegeben.
Nee, das ist neu, obwohl es ganz in der Nähe auch in den letzten Jahren Diskussionen gab und Initiativen gab. An der Ecke Neuer Wall, Stadthausbrücke, ist nämlich die frühere Zentrale der Gestapo in Hamburg, das sogenannte Stadthaus. Aber was sich eben anschließt, ist der neue Wall. Und da gibt es bis heute an zwei früheren Modehäusern Tafeln, die an das Novemberpogrom erinnern. Allerdings steht da bloß zerstört am 9. November 1938 ohne Erklärung. Mhm.
Das war's.
Das war's.
Okay. Also interessant, Stadthausbrücke, das lassen wir mal weg, das ist ein Riesenkonflikt in Hamburg gewesen. Da ist ein ehemaliges, richtiger Täterort zu einem schicken Einkaufsensemble geworden. Das ist nochmal eine andere Geschichte. Ihr habt euch einfach eine ganz normale Straße genommen, die nicht ganz normal ist, weil sie eben so hochpreisig ist. Bevor wir gleich diese Straße jetzt mal im Gespräch oder in Gedanken nachgehen, würde ich gerne erstmal wissen, wie seid ihr denn da vorgegangen? Denn dass diese Schilder so schlecht oder so spärlich beschriftet sind, mag ja auch damit zusammenhängen, dass man so viel erstmal gar nicht weiß und wirklich sich auf die Suche machen muss. Wie seid ihr das angegangen?
Ja, also da muss man natürlich recherchieren und für diese Recherche habe ich erstmal Geld eingeworben.
Und von wem?
Von Jan-Philipp Remsmar, einer Stiftung für Wissenschaft und Kultur. Und habe dann einen Kollegen gefragt, ob er bereit wäre zu helfen als Historiker und Journalist, Kurt Aschenbrenner. Und der hat 2022 mit der Recherche begonnen. Und das bedeutete zunächst einmal viele Stunden im Staatsarchiv verbringen, dort die Wiedergutmachungsakten und andere Akten sichten. Ziemlich hohe Stapel, höher als wir uns das vorgestellt haben, weshalb sich das die Arbeit, die Recherche jetzt auch länger hingezogen hat als ursprünglich geplant. Und dann natürlich haben wir auch verschiedene Initiativen ergriffen, um noch weitere Unterstützung zu bekommen. Also vor einigen Wochen ist zum Beispiel der erste Artikel über unser Projekt erschienen im Hamburger Abendblatt. Darauf gab es allerhand Reaktionen. Dann haben wir einen Beirat installiert mit prominenten Mitgliedern. Und da hatte ein Beiratsmitglied, Ruben Herzberg, ein früherer Vorstand der Jüdischen Gemeinde Hamburg und ehemaliger Schulleiter, eine interessante Idee, wie man unser Projekt auch noch in jüdischen Kreisen weiter bekannt machen kann.
Also es ist euch auch gelungen, Angehörige von ehemaligen jüdischen Bürgerinnen und Bürgern zumindest anzusprechen. Jetzt wollen wir doch aber mal gucken, vielleicht wird es einfach plastischer, wenn wir wirklich mal die Straße entlang gehen. Du hast hier einen kleinen Stadtplan. Man fängt im Rathausmarkt an, wer in Hamburg war, hat ein Bild, wer nicht war, kann sich das auch vorstellen. Und dann geht man durch eine bisschen kleinere Verengung der Straße, kommt man auf den neuen Wall. Da sind links und rechts heute zwei sehr teure Bekleidungshäuser. Ich weiß gar nicht, ob es Prada ist oder irgendwie sowas, die Richtung. Und da waren früher in den 20er, 30er Jahren Bekleidungshäuser der Gebrüder Hirschfeld und der Gebrüder Robinson.
Ja, genau. Das waren wirklich große und edle Geschäfte. Benno Hirschfeld, das Geschäft ist 1908 gegründet worden und war ein großes Haus mit 3 Millionen Mark Jahresumsatz, Filialen in Hannover und Leipzig. Benno Hirschfeld hat übrigens so etwas gegründet wie ein Vorläufer des heutigen Business Improvement Districts, die Interessengemeinschaft Neuer Wall, die schon damals für die Weihnachtsbeleuchtung in der Adventszeit der Straße gesorgt hat.
Also so ein Kaufmannszusammenschluss, um das ganze Quartier ein bisschen attraktiver zu machen.
So ist es, genau. Und es lief sehr gut, das Geschäft, bis dann 37, 38 und insbesondere natürlich der 9. November 1938 kam, das Novemberpogrom. Da wüteten Truppen der SA und SS im Neuen Wall. Alle Schallfenster wurden eingeschlagen, die waren zum Teil aus dem Fenster geworfen, Schaufensterpuppen in die Flete geworfen. Und Benno Hirschfeld wurde verhaftet. Er musste dann sein Kaufhaus abgeben an einen gewissen Franz Paul Hermann Farning. Er bekam 800.000 Reichsmark. Das Grundstück alleine war 4,5 Millionen Reichsmark wert. Dieses Geld ging auf ein Sperrkonto. Meines Wissens hat er nie etwas davon gesehen. Und er lebte in einer Mischehe, die hat ihn zunächst mal vor Deportation geschützt, aber schließlich kam er dann doch wegen einer angeblichen Sabotage auf eine Deportationsliste, wurde zunächst nach Neuengamme gebracht, dann nach Auschwitz und schließlich nach Buchenwald verlegt, wo er kurz vor Kriegsende 1945 ermordet wurde. Er hatte zwei Söhne. Der eine war ein hervorragender Flugzeugmechaniker und den Nazis nützlich, deshalb hat er überlebt, Hans Hirschfeld. Mhm. Und der andere, Kurt Hirschfeld, der ist einmal auf der Reeperbahn wegen angeblichen Absingens der Internationale festgenommen worden, wurde nach Neuengamme verbracht, wurde dort verletzt und ist an einer Sepsis gestorben. Hans Hirschfeld hat später in Hamburg gelebt und hatte selbst Kinder, von denen wir bis vor kurzem nichts wussten. Nach einem Fernsehbericht im NDR hatte eine Kollegin auf einmal Kontakt mit einem gewissen Kurt Hirschfeld, nämlich dem Sohn von Hans Hirschfeld, also dem Enkel okay. von Benno Hirschfeld, der sich meldete und auch ein bisschen erstaunt und auch ein bisschen ärgerlich darüber war, dass es einen so großen Fernsehbericht über das frühere Modehaus seiner Familie gegeben hat, aber wir mit ihm gar nicht gesprochen hatten. Wir wussten aber bis dato nichts von seiner Existenz. Jetzt werden wir ihn demnächst besuchen und freuen uns darauf, von ihm noch weitere Informationen zu erhalten.
Das sind ja eine große Geschichte, aber sie ist in vielen Dingen ja auch typisch. Also zum einen, dass es eben in Hamburg sehr etablierte, assimilierte, gut dazugehörende, wohlhabende jüdische Familien gab und dass die Stück für Stück rausgedrängt worden sind. Natürlich waren sie hier am Neuen Wall auch besonders sichtbar mit ihren prominenten Häusern. Dann war es ja so, das weiß ich nicht, wie es in diesem Fall war, dass dieser Zwang zur Arisierung der sogenannten, also zur Enteignung, zum Zwangskauf, häufig so lief, dass ein leitender Mitarbeiter, der kein Jude war, das Haus gekauft hat. Sowas gab es ja. Also,
ja.
Und das ist dann im Rückblick gar nicht so leicht zu beschreiben. Hat er das nett gemeint? Hat er sich bereichert? Kann man jetzt bei diesem Fall mit diesem Herrn Farning irgendwie nachvollziehen, war das ein ganz Fremder, war das ein NS-Sympathisant, der sich da bereichert hat? Oder habt ihr da ein Gespür dafür bekommen, was das war, welchen Charakter dieser Handel hatte?
Also in dem Fall kann man ziemlich eindeutig sagen, dieser Handel hatte keinen freundlichen Charakter. Mhm. Farning hat unmittelbar, nachdem er das Geschäft übernommen hat, im Hamburger Fremdenblatt annonciert, jetzt endlich in arischer Hand.
Okay. Okay. Und dann hat er eine feindliche Übernahme. Mhm. Dann waren natürlich diese Preise immer unverschämt, also weit unter Wert. Viele Juden haben dann doch diesen Handel, sind ihnen eingegangen in der Hoffnung, wenigstens diesen Rest zu retten. Mhm. Dann kamen sie aber auch nicht an das Geld. Und vor allen Dingen, wenn sie dann auswandern wollten, gab es ja so die Visenbeschränkung, konnten sie auch nichts mitnehmen. Sie wurden eigentlich faktisch komplett enteignet.
Genau, es gab so absurde Steuern wie die Reichsfluchtsteuer oder die Judenvermögensabgabe. Die wurde dann ideologisch damit gerechtfertigt als Ausgleich für den Schaden, die die Juden dem deutschen Volk zufügten und so etwas.
Okay. Hat es denn in diesem Fall, das ist ja die eine Frage, die Ursprungsgeschichte, aber die andere Frage ist ja, hat es in diesem Fall nach dem Krieg irgendwie eine Wiedergutmachung gegeben oder eben nicht, weil man davon ausgegangen ist, dass die meisten Familienmitglieder das nicht überlebt haben?
In dem Fall ist es sogar so weit gegangen, dass die Familie zu einem Zeitpunkt das Haus sogar wieder zurückbekam beziehungsweise zum Teil zurückkaufen konnte. Und dann ist es aber so gewesen, dass die ärmeren Familienmitglieder, die, glaube ich, in Südamerika schließlich gelandet waren, dass die ihre Haushälfte wieder an den Farning verkauft haben. Und das ist eine relativ komplizierte Geschichte, die endete aber letzten Endes unerfreulich. Der Farning hat dann eine Zwangsversteigerung durchgesetzt, um sozusagen wieder in den Vollbesitz des Hauses zu kommen.
Genau, also so ein Rückkauf oder Rückverkauf ist ja dann vielleicht nochmal von der Natur her eine einfache Entschädigungszahlung. Mhm. Aber oft genug hat das gar nicht funktioniert und ist nicht ordentlich umgesetzt worden. Ich habe das immer nur so wahrgenommen, dass die meisten geschädigten Familien, also bis in die 70er, 80er Jahre, einfach auch gar keine Handhabe hatten, dass man sie hat auflaufen lassen und dass sie dann so weit weg waren, dass die das eigentlich gar nicht richtig bearbeiten konnten.
Genau, also das ist etwas, was auch Kurt Aschenbrenner immer wieder mir berichtet hat. Er hat unter anderem notiert, eine zentrale Erkenntnis meiner Arbeit ist, dass diejenigen, die nach dem Zweiten Weltkrieg ein Wiedergutmachungsverfahren betrieben haben, in den allermeisten Fällen nicht angemessen entschädigt worden sind. Die Finanzbehörden, zum Teil noch die gleichen Mitarbeitenden wie vor 45, die haben unglaublich gemauert. Und das Ganze fand in einem total bürokratischen Tonfall statt.
Genau, ich habe einmal, jetzt fällt es mir ein, das ist schon ein paar Jahre her, habe ich auch mal im Hamburger Staatsarchiv gesessen, weil ich nachvollziehen wollte, wie ein Onkel meines Vaters, wie der rehabilitiert wurde. Dem wurde zum Beispiel wegen seiner regimekritischen Einstellung auch der Doktortitel entzogen. Und so alleine, wie lange es gedauert hat, seinen Doktortitel zurückzubekommen, das hat bis in die 60er Jahre gedauert. Da konnte ich auch die ganzen Akten, sehr tolle Mitarbeiten, die mir da sehr geholfen haben. Also man kann da richtig auch an die Hand genommen werden und zu Dingen kommen und zu Erkenntnissen kommen. Und dann sieht man diese Akten und ist wirklich empört über diesen Tonfall. Und es sind wahrscheinlich dann ja fast dieselben Personen gewesen, die über die Rehabilitierung entscheiden mussten, die vorher das Unrecht durchgesetzt haben.
So ist es, ja.
Ja, wollen wir mal das Haus, die Straße weitergehen. Jetzt würden wir abbiegen auf den neuen Wall nach links unten. Wo würdest du jetzt als nächstes Halt machen wollen?
Ja, also ich würde kurz noch einmal eingehen auf die Nummer 35. Da war die Kanzlei von Walter Ludwig Samuel, einem prominenten Rechtsanwalt, jüdischen Rechtsanwalt. Der lebte in einer Mischehe am Klosterstieg in Harvesterhude.
Mischehe heißt ja immer, also ein jüdischer Bürger, Bürgerin, die ja häufig sich auch vorher gar nicht immer so als Juden empfunden haben, haben dann Nicht-Juden geheiratet und waren dadurch erstmal auch richtig geschützt.
Ja, genau. Der konnte also noch bis 1938 als Anwalt dort praktizieren. Dann wurde ihm die Zulassung entzogen. Schon das erste Mal 1933, da gab es ja solche Gesetze zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums. In dem Zuge wurden auch Ärzten und Anwälten zum Teil Zulassung schon entzogen. Das war damals bei ihm auch der Fall. Er bekam dann seine Zulassung damals schon noch einmal wieder zurück, eben wegen dieser sogenannten Mischehe. Dann aber 1938 hat er sie verloren und ist aber in Hamburg geblieben. 1943 bekam er schließlich die Aufforderung, seine Wohnung zu verlassen und in ein sogenanntes Judenhaus umzuziehen. Er ist an demselben Tag nicht mehr nach Hause gekommen. Man hat am nächsten Morgen seine Leiche in der Alster gefunden und hat auch noch einen Abschiedsbrief von ihm vorgefunden. Er wollte seine Frau mit der ganzen Geschichte nicht belasten und hat es selber auch nicht ausgehalten.
Gibt es mehrere solche Suizidgeschichten, auf die ihr gestoßen seid? Weil ich weiß nur, dass es ein großes Thema ist, jüdische Suizide während der Verfolgung. Man kann das ja auch nachvollziehen.
Genau. bei den Fällen, mit denen ich mich jetzt etwas besser auskenne, nicht. Mhm. Es sind eben auch viele, die, oder doch einige, die schon relativ früh quasi die Notbremse gezogen haben und das Land verlassen haben. Mhm. Also dazu gehört zum Beispiel auch, dass wir jetzt an den ersten Nummer Max Halberstadt. Max Halberstadt war ein prominenter Fotograf in Hamburg, der in den 20er Jahren vielleicht prominenteste Porträtfotograf. Im Übrigen der Schwiegersohn von Sigmund Freud. Er hatte die Tochter Sophie, Freuds Tochter Sophie, geheiratet. Die ist tragischerweise schon im Alter von 26 Jahren, 1920, an der spanischen Grippe verstorben. Halberstadt hatte ab 33 zunehmend weniger Kunden. Man wollte sich nicht von einem Juden fotografieren lassen. Und als dann sein Geschäft zunehmend schlechter lief, hat er sich entschieden, nach Südafrika auszuwandern. Aber diese letzten Jahre in Hamburg haben ihm wohl sehr zugesetzt. Er war dann krank und ist dann wenige Jahre, nachdem er in Johannesburg nochmal neu ein Fotogeschäft eröffnet hatte, gestorben. Er hat im Übrigen die sehr bekannten Bilder von Sigmund Freud fotografiert, die auf ganz vielen... Die eigentlich jeder kennt. Freud mit der Zigarre, blickt in die Kamera, 1921 am Neuen Wall fotografiert.
Wahnsinn. Nächstes Haus, ein Hutgeschäft.
Ja, das Hutgeschäft von Alma und Hermann Hammerschlag. Über dieses Hutgeschäft wussten wir zunächst nicht besonders viel, aber dadurch, dass wir unser Projekt auch in verschiedenen Kreisen, auch jüdischer Auswanderer, publik machen konnten, kamen wir in Kontakt mit einer Großnichte des Ehepaars Hammerschlag, die uns eine E-Mail schrieb aus Ottawa in Kanada und die uns einige Fotos schickte von dem Geschäft von Alma und Hermann. Und dieses Geschäft wurde dort 1909 gegründet, in bester Lage, Ecke Bleichenbrücke, Neuer Wall. Die Modelle wurden von Alma gefertigt, die Hüte eben auch dort im Geschäft. Man hatte sogar Filialen in London, Paris und Baden-Baden. Was aus denen geworden ist, haben wir noch nicht recherchieren können. Und sie haben noch in den 30er Jahren insgesamt 400.000 Reichsmark in ihr Geschäft am Neuen Wall investiert. Also sie hatten die Hoffnung, dass sie bleiben könnten und dass sie sozusagen auch durch ihre Geschäftstätigkeit ihre Nachbarn und die Stadt davon überzeugen könnten, wie das ja vielen ging. Das war übrigens auch bei Hans Robinson, dem letzten Geschäftsführer des großen Modehauses gegenüber von Hirschfeld, so, dass er in einem Rückblick geschrieben hatte, wir konnten uns das nicht vorstellen, was passieren würde. Wir konnten uns nicht vorstellen, dass wir in wenigen Jahren komplett entrechtet und verfolgt irgendwie dastehen würden. Deswegen sind wir auch nicht dem Rat mancher gefolgt, quasi das Geschäft aufzugeben und ins Ausland zu gehen. Und so ging das auch Alma und Hermann. Sie haben damals noch Wandverkleidung aus Edelhölzern anbringen lassen, Spiegelwände, 27 Meter lange Einbauschränke und so weiter und so fort. Und dann aber mussten sie ihr Geschäft doch 1938 nach vielen Demütigungen und Schikanen mussten sie es weit unter Wert verkaufen. Und zu dem Zeitpunkt des Verkaufs kam noch dazu, Hermann Hammerschlag war zu dem Zeitpunkt im Gefängnis in Fuhlsbüttel. Er hat dort 3 Jahre verbracht, 37 bis 1940, wegen angeblicher Rassenschande. Das war ja auch so ein Vorwurf, der vielen Jüdinnen und Juden gemacht wurde, schlichtweg um einen Grund zu haben, sie zunächst mal zu inhaftieren. Das ging zurück auf das sogenannte Blutschutzgesetz von 1935. Danach war es Jüdinnen und Juden verboten, mit Deutschen die Ehe einzugehen oder auch Geschlechtsverkehr zu haben. Und dieses Vergehen wurde dann eben
Rassenschande
genannt.
Und ja. Damit war dann aber auch, also nicht nur, dass das ekelerregend ist, nicht nur in der rassistischen Terminologie, sondern auch in der Perfidie, wie man da Menschen ausspioniert hat in ihrem intimsten Bereich. Aber damit war ja auch eine Rettungstür zugeschlagen, nämlich überhaupt eine sogenannte Mischehe eingehen zu können.
Ja, genau.
Das konnte man ja vorher, dadurch war man geschützt. Nun war das kriminalisiert.
Ja.
Und damit war eben auch dieser relative Schutz auch schon wieder gleich genommen.
So war das, genau. Und Hermann Hammerschlag ist dann 1940 schließlich aus dem Gefängnis entlassen worden. Und das Ehepaar hat es damals dann noch geschafft, mit dem Zug von Hamburg aus über Berlin und Moskau nach China zu fliehen, nach Shanghai. Und dort haben die dann die Jahre bis zum Kriegsende verbracht und sind dann schließlich am Ende nach Südafrika gekommen und haben dann dort am Ende gelebt und ihr Wiedergutmachungsverfahren von dort betrieben und haben Ende der 50er Jahre eine Wiedergutmachungszahlung von 55.000 deutscher Mark erhalten.
55.000, ein Witz eigentlich.
Ein kompletter Witz, ja.
Vielleicht zwei Fragen zwei Dinge fallen mir noch auf bei dem, was du erzählt hast. Das eine ist, wie schön das ist auch, was ihr da so rausfindet und mit wem ihr in Kontakt gekommen seid. Also ich habe mich ja gefragt, als du das erzählt hast, was findet man da eigentlich noch? Was ist erhalten? Und beziehungsweise, wie kommt man in Kontakt mit Menschen, die einem da noch aus ihrem Familienarchiv oder was sie so in welchen Kisten noch haben, erzählen können?
Hier zum Beispiel, dieses ist eine Mail von Rudi Wolf.
Central Park West, New York.
Aus New York. Schick. Das ist der Enkel von, der Sohn noch von einem Vater, der am Neuen Wall eine Bank hatte. Mhm. Und der hat uns geschrieben, also heute 92 Jahre alt, und erinnert sich noch an den Paternoster in dem Haus am Neuen Wall. Und schickt uns ein Foto von dieser Postkarte. Und diese Postkarte ist aufgegeben am 12. Juni 1935 in Haifa und gerichtet an seinen Vater Walter Wolf, Neuer Wall 41. Und das ist ein Kollege, der fragt ihn, wann er denn mit seiner Familie nach Palästina kommen würde.
Okay.
Und hier schreibt uns dann schreibt uns dazu Walter Wolf, I went through some papers recently and found the attached postcard from a colleague of my father who expected him to join him in Palestine. Indeed, we were all set to come to Palestine when the British white paper blocked Jews from entering Palestine. Very, very fortunately, by chance, a friend in the States recalled a long-lost cousin of my mother, Dr. Murray Bess, a distinguished pediatrician. He gave us an...
Affidavit, genau, so eine Art.
And we were saved.
Wahnsinn. Also da über was für Umwege ihr dann diese E-Mail bekommen habt von einem richtigen Angehörigen, dezidiert persönlich Betroffenen, 37, der war ja voll dabei, aus New York, und der eben diese Geschichte erzählt und schon die Geschichte, dass die Flucht nach oder dass die Auswanderung nach Palästina nicht mehr möglich war, weil zu diesem Zeitpunkt die Engländer dicht gemacht haben, ist man schon mittendrin in der heutigen Nahost-Konfliktsituation und aber auch diesen zum Teil ja wahnsinnigen, wunderbaren Rettungsgeschichten und den vielen katastrophalen Nicht-Rettungsgeschichten. Und das ist der zweite Punkt, der mir nochmal deutlich wurde, als du vorhin erzählt hattest, wie viele der Betroffenen sich das nicht vorstellen konnten, dass sie am Ende vernichtet werden. Mhm. Also, das waren ja alles intelligente Zeitgenossen, die waren mitten im Geschehen, mitten in der Stadt drin. Die haben natürlich gemerkt, dass Antisemitismus Staatsziel wird. Mhm. Und sie haben gemerkt, wie schrittweise ihnen ihre Rechte beschnitten werden und so weiter. Aber dass auch sie oder ganz viele von ihnen sich nicht vorstellen konnten, dass sie am Ende vollkommen aller Rechte beraubt und dann ermordet werden würden. Das finde ich insofern wichtig, sich zu vergegenwärtigen, weil wir ja immer von heute aus zurückblicken, von all dem, was wir wissen über die Shoah und Auschwitz und die Massenvernichtung. Und dass es aber in der Situation selbst wahnsinnig schwer gewesen sein muss, ein so klares Bild zu haben, dass man das Urteil fällt, wir gehen hier raus.
Genau. Man muss eben sich versuchen, in die damalige Situation sich zurückzuversetzen. Und der Holocaust war eben damals noch nicht geschehen. Und es konnten sich ganz viele, konnten sich nicht vorstellen, was ja auch irgendwie nachvollziehbar ist, dass so etwas möglich sein würde, dass Menschen so etwas tun würden, dass ein Staat das sozusagen qua Gesetz tatsächlich systematisch umsetzt, den Massenmord. Von eine staatliche Institution ist für den Massenmord zuständig. Unglaublich.
Lässt einen natürlich mal auch nochmal fragen, wo heute jetzt, wenn man es nicht eins zu eins übersetzt, aber dass man eben doch wahnsinnig aufpassen muss, wo auch kleinere Maßnahmen politisch aus vielleicht auch nachvollziehbaren Gründen ergriffen werden, die aber dann, wenn man sie weiter durchspielt, dazu führen können, dass ganze Bevölkerungsgruppen entrechtet werden. Ja. Das beginnt ja mit kleinen Maßnahmen der Markierung, der Erstellung von bestimmten Listen, dem Ausweis, dass man so oder so ist. Das sind ja so kleine Schritte, die für sich betrachtet vielleicht ärgerlich sind, aber jetzt noch nicht so furchtbar, die dann aber, wenn sie erstmal durch die Institution laufen, zu einer vollkommenen Entrechtung führen können.
Ja.
Okay. Eine Frage, die ich mir gestellt habe, als ich las, was ihr da so gemacht habt, was ihr herausgefunden habt, gab es eigentlich Konflikte? Also habt ihr wen aufgestört, genervt, gab es Proteste? Oder seid ihr da eigentlich auf Interesse und Wohlwollen gestoßen bei dem, was ihr gemacht habt?
Also zunächst mal sind wir vorwiegend auf Wohlwollen gestoßen. Allerdings wird jetzt schon deutlich, dass das nicht allen so gefällt, was wir machen. Also wir hatten am Anfang einen guten Kontakt zur Kaufmannschaft da am Neuen Wall und man hat auch gesagt, dass man das Projekt unterstützen würde. Aber als es jetzt darum ging, nochmal konkreter Verschiedenes zu besprechen, da wurde doch gemauert. Mails wurden nicht beantwortet, Briefe wurden nicht beantwortet, auf Telefonate vertröstend reagiert.
Und das, also ich versuche mir vorzustellen, diejenigen, denen das heute gehört, sind ja, glaube ich, in den allermeisten Fällen nicht mehr die direkten Nachfahren von Herrn Fahning und Co. Und diese Häuser sind ja dann durch die verschiedensten Hände gegangen und in große Pakete gepackt und keine Ahnung, hin und her geschoben worden. Also ich würde mal vermuten, dass bei den wenigsten jetzt man irgendwie eine Rückgabe oder irgendwie einen Entschädigungsfall konstruieren könnte. Ist ja auch gar nicht euer Thema.
Nein, das ist nicht unser Thema. Aber es geht, glaube ich, um das Image, um das Image der Straße. Das ist, glaube ich, durchaus ambivalent so ein Projekt. Man hat keine Lust, dass ein Schatten auf diese glitzernde Straße fällt.
Es ist wirklich eine der glitzerndsten Straßen Hamburgs. Vergleichbar, keine Ahnung, München-Leopoldstraße oder Kurfürstendamm in Berlin. Wir haben ja viele Menschen aus der Schweiz, die zuhören, also in Zürich oder Genf würden mir
da
auch so ähnliche.
Gibt es
auch so Straßen, da kann man mit einem normalen Golf nicht fahren.
Nein.
Sondern da muss man eigentlich so Maserati, damit fängt das an.
Ja.
Damit darf man durchfahren oder Rolls-Royce, also so. Und diese Läden selber innen drin und auch draußen sind von einer Gelecktheit. Da ist natürlich. Und Glätte, da hat man natürlich keine, also kann ich auch verstehen, das passt nicht zum Konzept.
Ja, das ist sozusagen die große Bühne der Stadt.
Genau.
Und,
mit langen Schlangen, nicht? Samstag geht man da hin und dann sind da irgendwelche Modeläden, wo man richtig massiv lange, lange Schlangen hat. Auch so wichtiges Sicherheitspersonal da rumsteht und so.
Ja, wo Leute, die dann im Hotel 4 Jahreszeiten ein paar Tage residieren, für 10.000, 20.000 Euro einkaufen gehen und so etwas. Wir möchten ja gerne, dass es ein paar Gedenktafeln auch dort im öffentlichen Raum gibt. Das wird nochmal eine spannende Frage, ob wir die Politik davon überzeugen können, ob wir das Geld dafür auftreiben können. Der NDR hat ja einen Fernsehbericht gemacht und hat die Geschichte.
Ein sehr guter Bericht, auch richtig, haben euch ordentlich Zeit gegeben.
Ja, immerhin. Und dann auf ihrem Instagram-Konto haben sie das Projekt auch gepostet. Und ganz interessant sind die Kommentare.
Das kann man hier mal sehen.
Also zum Beispiel, super Projekt, sehr gut, dass das aufgearbeitet wird. Und dann bitte Gedenktafeln errichten. Und dann kommt unten weiter nochmal, warum gibt es dort keine Gedenktafeln? Und nie wieder.
Interessant.
Also offenbar ist das naheliegend, dass vielleicht dort ein paar Hinweise auf dieses Geschehen, ein paar deutlichere Hinweise als die zwei Tafeln, die jetzt an den früheren großen Modehäusern angebracht worden sind.
Habt ihr auch mal drüber nachgedacht, ich bin mal rum, irgendwelche QR-Codes auf dem Straßenpflaster zu verteilen, dass man wirklich auch nochmal in die Geschichte eintauchen kann?
Ja, auch das ist eine Idee. Also QR-Codes, die unter Umständen auf unsere Website führen oder eventuell auch auf einen Audioguide. Das müssen wir nochmal überlegen, aber so etwas.
Das gibt es ja auch nochmal, so geführte Stadtrundgänge. Mhm. Am Sonntag, wenn da nicht verkauft wird, kann man ja wunderbare, sehr interessant. Also gibt es ja schon eine lange Tradition von solchen Stadtrundgängen, wo man die Geschichte erzählen kann.
Ja.
Ich will jetzt mal einmal, wir gehen so langsam aufs Ende zu, nochmal ein bisschen grundsätzlicher werden und nach eurer Rolle da fragen. Warum macht ihr das eigentlich als Evangelische Akademie? Dieses Projekt ist ja ein Stück lokalgeschichtlicher Aufarbeitung. Ich habe mal mit Kolleginnen und Kollegen ein Buch gemacht über die Aufarbeitung sexualisierter Gewalt und da hat ein Kollege, Andreas Stahl, sehr schön mal zusammengestellt, was Aufarbeitung eigentlich ist. Sagt man immer so, nicht? Aufarbeiten. So eine gängige Münze. Und er hat 7 Punkte mal benannt. Mal gucken, mit welchem du was anfangen kannst oder auch nicht. Also erstens, Aufarbeitung heißt die Unterstützung der betroffenen Personen. Zweitens, die Ahndung der Taten. Das ist jetzt nicht mehr dabei. Drittens, das Fallverstehen und die Analyse der Systeme, die dazu geführt haben. Viertens Prävention, fünftens Thematisierung sozusagen der allgemeinen gesellschaftlichen Dimension dieses Themas, damit man nicht nur den Einzelfall bearbeitet. Sechstens, das ist jetzt für die Kirche, kritische Erneuerung der Theologie, das ist nicht das Thema vielleicht. Und siebtens Erinnerungskultur. Ich fand das sehr hilfreich, mal aufzuführen, was man eigentlich meinen müsste, wenn man Aufarbeitung sagt. Gibt es ein, zwei Stichworte, bei denen du besonders beim Zuhören eingehakt hast?
Ja, also ich würde sogar sagen, bei der Mehrheit, Verstehen ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Was ist damals passiert? Warum ist das passiert? Wie ist das passiert? Dann auch das Thema Prävention. Solches darf sich nicht wiederholen. Und auch ganz stark das Thema Arbeit am Gedächtnis der Stadt. Es ist sicher auch ein Stück Geschichtsschreibung, was wir machen, der Geschichte der Freien und Hansestadt Hamburg in der Zeit.
Und jetzt mal zugespitzt, also Frank Bajor als Historiker hat das gemacht. Warum ist das auch die Aufgabe einer kirchlichen Einrichtung? Euer Punkt als Evangelische Akademie? Warum überlasst ihr das nicht eben Herrn Bajor und anderen?
Genau, also einmal gehört es, glaube ich, mit zur DNA evangelischer Akademien, sich für Geschichte und Erinnerungskultur zu interessieren und zu engagieren. Die evangelischen Akademien sind ja nach dem Krieg aus einer Laienbewegung heraus entstanden, die fand, wir brauchen Einrichtungen, die sich am gesellschaftspolitischen Diskurs beteiligen, vor dem Hintergrund der Erfahrung mit der NS-Zeit, die sich kritisch mit gesellschaftlichen Entwicklungen auseinandersetzen. Und ja, Erinnerung ist natürlich ein Thema, also Leidensgeschichte, an die Leidensgeschichte zu erinnern, denke ich mal, ist generell ein Thema für Kirche und Theologie und eben auch an diese Leidensgeschichte. Vielleicht kann man das noch weiter fassen, also ich würde denken, evangelische Akademien machen so etwas wie Gesellschaftsdiakonie. Also sie sind nicht, sie verkünden nicht das Evangelium, wie das im Gottesdienst in der Gemeinde geschieht, sondern sie versuchen dazu beizutragen, dass diese Welt und diese Gesellschaft vielleicht zu einem etwas besseren Ort werden.
Und deshalb gleich noch mal eine Frage. Ich habe es vorhin kurz angeschnitten. Da gibt es natürlich jetzt keine direkte Beziehung, aber indirekt doch sehr wohl, wenn man sich eure Arbeit an diesem Projekt anguckt und die antisemitischen Aufwallungen jetzt im Zusammenhang mit dem Gaza-Israel-Krieg. Wie geht ihr damit um? Habt ihr ja nicht geplant. Mhm. Wie geht ihr mit dieser Koinzidenz jetzt um?
Ja, da ist es eigentlich für mich ganz klar, dass es gerade in dieser Zeit des wieder aufflammenden Antisemitismus umso wichtiger ist, an die damaligen Zeiten zu erinnern, um damit sozusagen Menschen überhaupt verstehen, warum wir dafür alles tun müssen, dass Jüdinnen und Juden in Deutschland keine Angst mehr haben müssen.
Zwei Fragen zum Schluss. Die erste, wie geht es weiter? Macht ihr weiter?
Auf jeden Fall. Wir sind ja noch lange nicht am Ende. Wir sind im Grunde erst am Anfang. Wir sind an dem Punkt, wo die historische Recherche fast abgeschlossen ist. Mhm. Jetzt wird es ein Büchlein geben. Wir haben 15 Fälle ausgewählt, die darin zur Darstellung kommen sollen. Dann werden wir die Arbeit an einer Website aufnehmen. Ich hatte schon davon gesprochen. Und dann werden wir Gespräche mit dem Bezirk Mitte führen über die Möglichkeit, Gedenktafeln aufzustellen. Dafür müssen wir dann nochmal Geld einwerben. Und all das muss natürlich auch begleitet werden mit Veranstaltungen. Also insofern ist da noch viel, viel zu tun.
Für diejenigen, zweite und letzte Frage, diejenigen, die jetzt nicht in Hamburg sind und zu einer Veranstaltung kommen können, wie können die sich darüber informieren? Die Website ist noch nicht fertig, muss man sich gedulden?
Aber
oder kann man schon auf die Website der Akademie
gehen? So ist es. Wir haben eine Projektseite auf unserer Website. Die ist leicht zu finden. Wenn man die Website aufruft, dann gibt es dort ein Hyperlink Projekte. Und wenn man darauf klickt, kommt man zum Neuen Wall. Und da gibt es dann mehr Informationen. Und da sind eben auch unsere bisherigen Veröffentlichungen, also der Artikel im Abendblatt und der Fernsehbericht im Hamburger Journal, verlinkt.
Und das könnte ja vielleicht den einen oder den anderen dazu anregen, mal in der eigenen Stadt zu gucken. Nicht nur bei den Prachtstraßen, sondern vergleichbare Projekte.
Genau, es gibt auch, wir haben das festgestellt, als wir angefangen haben mit dieser Arbeit, es gibt schon ein vergleichbares Projekt, hat es gegeben in Berlin. Das nannte sich Geraubte Mitte. Das war eine Ausstellung im Berliner Stadtmuseum und dazu ist auch ein Katalog erschienen, der auch ganz gut gemacht worden ist und der uns auch darin bestärkt hat, weiterzumachen.
Hat auch ein Kurator mitgewirkt, sehe ich gerade, mit dem wir gerade was zusammen machen. Berliner Stadtmuseum ist ein tolles Haus, aber das wäre jetzt mal ein anderes Thema. Aber auch interessant, ihr seid nicht komplett alleine, sondern es gibt andere Initiativen, die das ähnlich machen. Vielen herzlichen Dank, lieber Jörg. Alles Gute für eure Arbeit. Ich bin gespannt, was ihr noch weiter rausfinden werdet.
Ja, vielen Dank für dieses Gespräch.